Keiner hat die Welt so bewegt wie er. Er wurde in einem kleinen Dorf geboren, war Flüchtling, wuchs später in der Provinz auf. Er erlernte den Beruf eines Zimmermanns, arbeitete in der Werkstatt seines Vaters, bis er 30 Jahre alt war. Er war 3 Jahre lang Wanderprediger und erzählte den Menschen von Gott. Er schrieb nie ein Buch, bekleidete nie ein Amt, studierte nie an der Universität, hatte nie eine eigene Familie oder ein eigenes Haus. Er kam nie mehr als 300 Kilometer über seinen Geburtsort hinaus. Er führte kein großes Heer, sondern bildete nur 12 Apostel aus. Aber alle Armeen, die jemals marschiert sind, alle Schiffe, die jemals übers Meer gefahren sind, alle Parlamente, die jemals zusammengetreten sind und alle Könige, die jemals regiert haben, haben keinen so großen Einfluss auf die Menschen ausgeübt wie dieser Mensch, Jesus Christus. Und um seine Botschaft geht's in den nächsten 6 Predigten hier bei uns, um seine Botschaft und um sein Leben. Wie konnte er oder wie hat er in 3 Jahren die Welt so prägen können? Die Grundlage für diese 6 Predigten ist das Markus-Evangelium. Und es gibt eine ganz besondere Struktur, die hier in diesem Buch, das Markus-Experiment, vorgestellt wird von Andrew Page. Es ist eine Struktur, wo das Markus-Evangelium in 6 Teile gegliedert worden ist. Und man kann diese Struktur besonders gut auswendig lernen. Darauf gehen wir in diesen Predigten weniger ein. Wir haben das letztes Jahr mal in der Bibelstunde vorgestellt. Es ist alles der Unterbau, der Hintergrund. Ihr könnt es euch gerne hier in der Bücherstube käuflich erwerben und dann parallel zur Predigtserie mitlesen, mitbegleiten. Aber hier in den Predigten geht es dann immer um spezielle Texte auch. Aber ich kann das nur empfehlen, hier mitzumachen. Und nach der Bibelstunde im letzten Jahr habe ich das Markus-Evangelium in 6 Punkten einfach so in so einem Traktat kurz zusammengefasst. Da habt ihr jetzt von der Predigtreihe die Zusammenfassung, jetzt schon am Anfang. Die ist unten im Foyer. Hier in so ganz klein kann man sich in den Geldbeutel stecken oder ein bisschen größer, wem die Schrift zu klein ist. Ist wie so ein kleines Traktat, wo immer zu jedem Punkt die Zusammenfassung drinnen steckt. Ist aber kein Traktat, das ihr jetzt einfach so auf der Straße verteilen könnt. Es ist wie Sirup. Und Sirup, so pur getrunken, schmeckt nicht gerade besonders gut. Aber es kann euch helfen, als Erinnerungsstütze mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Oder wenn euch mal jemand fragt, ja, was glaubt ihr eigentlich, dann könnt ihr anfangen zu erzählen. Und das ist auch der Hintergrund von dieser Predigtreihe, dass wir so kurz zusammengefasst wissen, was hat Jesus eigentlich so erzählt, was war ihm wichtig. Und dann fällt euch das vielleicht ein. Heute also der erste Teil, ihr seht hier diese 6 Teile, jeder Teil hat so ein Symbol. Heute sind wir hier bei der Botschaft, dann die Kraft, das Training, der Preis, das Gericht und die Liebe. Das sind diese 6 Punkte von der Predigtreihe. Heute sind wir beim ersten Teil, die Botschaft. Umfasst den Bibeltext Markus 1, Kapitel 1 bis 3. Wir konzentrieren uns aber auf Markus Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Das ist so ganz in der Mitte von diesem ersten Teil und ich denke auch inhaltlich ganz zentral, was diese Botschaft von Jesus ausmacht. Ich lese die ersten zwei Verse. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Jesus steht noch ganz am Anfang seiner Wanderpredigerzeit. Und sein Stützpunkt war Kapernaum oder Kapharnaum, ist ein anderer Name für den gleichen Ort. Der ist in Galiläa am See Genezareth nördlich gelegen, ein Fischerort. Und Jesus kommt hier wieder zurück in ein Haus. Wahrscheinlich ist es das Haus von Petrus, einem seiner ersten Jünger. Und er kommt nach so einer kurzen Rundreise durch die galiläischen Dörfer wieder in Kapernaum an. Und wie ein Lauffeuer spricht es sich herum, Jesus ist wieder da. Vor ein paar Tagen war er nämlich plötzlich verschwunden. Am Tag zuvor hatte er noch einen besessenen Mann befreit. Und es hat sich herumgesprochen, am Abend waren die ganzen Kranken von Kapernaum da, haben das Haus belagert, Jesus, und wollten geheilt werden. Und bis spät in die Nacht diente Jesus ihnen und heilte alle, die zu ihm kamen. Aber am nächsten Tag war er dann weg. Da waren zwar, kamen auch wieder die Kranken von weiter her, aber er war weg, denn er wollte die Botschaft auch in den anderen Dörfern erzählen. Aber nun ist er wieder da von seiner kurzen Rundreise und wieder strömen die Menschen zusammen, denn sie hören ihm gerne zu, wenn er erzählt vom Reich Gottes. Dass Gott wieder dabei ist, ein Königreich hier auf der Erde zu errichten. Und jeder, der dabei sein möchte, der soll einfach mitmachen. Der soll umkehren von seinen Wegen, die er ohne Gott bis jetzt gelebt hat. Und so leben, dass Gott sein lieber König ist. Und er macht es mit vielen Gleichnissen, mit Geschichten und mit Zitaten aus der Heiligen Schrift. Und er macht ihnen deutlich, wie Gott als guter König regiert und was er sich von seiner Bevölkerung wünscht. Und Jesus konnte so spannend erzählen, dass immer mehr Leute kamen. Sie drängten sich in das Haus, um ihn zu hören. Aber irgendwann ging einfach nichts mehr. Sie haben sich immer mehr hineingedrängt in dieses Haus, wie Sardinen in der Dose, und es hatte keine Zeitung mehr dazwischen Platz. Und sogar bis auf die Straße standen sie und hörten vielleicht durch ein Fenster hinein. Das wünscht sich natürlich jeder Prediger, so einen Andrang. Nebenbei gemerkt, Jesus konnte auch so predigen, dass seine Zuhörerzahl in Kürze von 5.000 auf 12 Hörer sich wieder reduzieren kann. Das sehen wir dann im vierten Teil. Aber grundsätzlich zog er die Massen an, wenn er gepredigt hat. Und nicht nur die Frommen, die waren eher skeptisch, wie wir gleich sehen werden, sondern das normale Volk, die Außenseiter, die Verlierer, die waren begeistert. Weil Jesus verbreitete Hoffnung, dass Gott uns Menschen liebt und dass er uns wiederherstellt. Die Blinden möchte sehend machen, die Tauben hörend, die Lahmen gehend. Die Gefangenen macht er frei und die Gebundenen richtet er wieder auf. Und mit seinen Krankenheilungen beweist er, für ihn ist kein Fall zu hoffnungslos. Wir lesen weiter, die Verse 3 bis 5. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Vier Männer bringen einen Gelähmten zu Jesus. Sie sind überzeugt, dass nur noch einer ihrem Freund helfen kann. Und das ist einfach nur noch Jesus. Sie haben so viel von ihm gehört. Und kurz entschlossen nehmen sie ihren Freund einfach auf seiner Matte mit und tragen ihn zu dem Haus, wo Jesus lehrt. Der versperrte Zugang zu Jesus war für sie kein Zeichen, dass Jesus ihren Freund nicht heilen will oder keine Zeit hat. Wenn Türen verschlossen sind, dann geht man durchs Fenster oder durch die Wand oder wie in ihrem Fall durchs Dach. Und ohne lang zu zögern, hiefen sie ihren Freund auf das Flachdach hinauf über die Leiter und beginnen die Ziegel dort abzudecken. Und sie legen eine Öffnung frei über Jesus und lassen den Gelähmten auf der Matte direkt runter an diesen Seilen. Ich weiß nicht, wie es Petrus ging, der da unten saß neben Jesus, als es plötzlich da in seiner Decke anfängt zu rieseln und da ein Loch gemacht wird in sein Dach, wird uns nichts überliefert. Der Gelähmte liegt nun auf dem Boden zu Jesu Füßen, bereit für die Heilung. Die vier Freunde haben ihren Job getan. Jetzt ist Jesus dran. Und Jesus sieht den Glauben dieser vier Männer. Ein Glaube, der Berge versetzt, der Menschenmassen nicht scheut, den auch Wände und Dächer nicht abhalten können, zu Jesus kommen. Ein Glaube, der sich zeigt durch Taten der Liebe. Ein Glaube, der sich auch in Hindernissen bewährt und Treue beweist. Aber nun der Schock. Jesus sagt zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das war nicht das, was sie erwartet haben. Was soll das? Jesus hat aber immer einen Grund. Er wird uns hier nicht genannt, aber Jesus kennt uns auf jeden Fall bis in unser tiefstes Herz. Er kennt unsere echten Nöte und auch die Ursachen jeder Krankheit. Es gibt jetzt hier unterschiedliche Möglichkeiten. Wir müssen spekulieren, was die Gründe waren, warum Jesus hier ausgerechnet sagt: Mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Er hat es ja nicht bei jedem so gemacht. Es kann sein, dass diese Lähmung tatsächlich durch eine Sünde verursacht worden ist und dass Jesus hier an die Wurzel dieser Lähmung geht. Ihr habt gehört, es gibt tatsächlich psychogene Bewegungsstörungen, also Bewegungsstörungen, die durch die Seele verursacht sind. Da ist von den Muskeln, von den Nerven alles in Ordnung. Und trotzdem können diese Menschen sich nicht bewegen oder sogar blind sein, obwohl vom Körper her alles in Ordnung ist. Das ist häufig bei so traumatischen Erfahrungen der Fall oder das kann eine Ursache sein. Und es könnte jetzt sein, also das ist frei erfunden, dass dieser Gelähmte als Kind normaler Junge war, vielleicht mit seinem Bruder gespielt hat, auch und eines Tages gesagt hat: Komm, wir gehen jetzt hier auf das Flachdach rauf und wir spielen Abseilen. Und du bist dran. Und er hat den Bruder angebunden und gesagt: Komm, seil dich ab, ich halte dich schon. Und dann lässt sich der Bruder runter und am Anfang geht es auch gut, aber irgendwie mit der Zeit wird der immer schwerer, es brennt in den Händen und er lässt los. Der Bruder fällt hinunter, es ist nicht tief, aber er fällt doch irgendwie doof. Und stirbt. Sein Vater, seine Mutter sind total aufgelöst. Die Mutter weint nur noch und die Schuldgefühle fressen ihn auf. Eine lähmende Angst umfängt ihn, bis eines Tages plötzlich tatsächlich seine Beine nicht mehr sich bewegen können. Das kann sein, ist einfach erfunden. Es könnte sein, kann auch ganz anders sein. Wahrscheinlich war es ganz anders. Aber das könnte ein Grund sein, warum Jesus sieht, was diesen Gelähmten wirklich treibt und was die Ursache dieser Lähmung war. Und deswegen spricht er das hinein, weil er uns kennt. Vielleicht wollte Jesus aber nur was ganz anderes deutlich machen. Und das könnte auch der Grund sein, was ich jetzt ausführe, warum Markus das genau hier in das Zentrum des ersten Teiles platziert, diese Begebenheit. Dass Jesus deutlich machen möchte, auch den Freunden, die ihn da hinuntergelassen habt: Ihr habt einen großen Glauben, ihr überwindet große Hindernisse, Menschenmassen, Leitern, Dächer. Ihr scheut keine Kraft und Kosten, damit ihr gesund werdet. Aber es gibt noch etwas viel Wichtigeres als gesund sein. Es gibt etwas wichtiger als Hauptsache gesund, nämlich heil zu sein. Es gibt Menschen, die sind topfit, körperlich, gesund, aber nicht heil. Und es gibt Menschen, die sind körperlich krank, aber trotzdem heil. Heil sein heißt, Frieden zu haben, Frieden mit sich selbst, Frieden mit anderen und Frieden mit Gott, weil davon hängt ja die Ewigkeit ab. Und Jesus sagt hier, das ist das Zentrum, Frieden mit Gott zu haben. Und die Sünde ist das, was uns den Frieden mit Gott raubt, was uns von Gott trennt. Aber wenn uns die Sünden vergeben sind, kann dieser Friede einkehren und dann werden wir heil. An unserem Geist, dem Zentrum, wo die Beziehung mit Gott stattfindet, an unserer Seele, Frieden mit mir selber, mit den Mitmenschen und dann auch Heilung in unserem Körper. Da gehört dann Gesundheit auch mit dazu. Und Jesus ist dieser Heiler und er möchte uns ganz gesund machen, ganz heil von innen nach außen. Er möchte uns ganz wieder herstellen. Unsere Identität. Er möchte uns zu einem Kind Gottes machen. Er nennt ihn auch meinen Sohn. Er möchte dich zu einem Sohn, zu einer Tochter Gottes machen. Er möchte deine Würde wiederherstellen, dass du ein Königskind bist und in seinem Reich leben darfst. Er möchte dich zu einem Friedensstifter wiederherstellen, weil die Sünde hat die Welt ja so zerstört mit Kriegen, Seuchen, Katastrophen und deswegen kam Gott in diese Welt als Mensch und möchte durch uns diese Erde, die Menschheit wiederherstellen. Und er möchte das nicht alleine machen, sondern mit uns und deswegen hat er 12 Apostel ausgewählt. Apostel sind Gesandte. Und dieser Begriff, der entstand so circa 200 Jahre vor Christus. Im Römischen Reich ist der entstanden, denn der römische Kaiser hat Apostel in die Gegenden geschickt, die er erobert hat. Und diese Apostel hatten einen speziellen Auftrag, nämlich die römische Kultur in diesen anderen Ländern zu etablieren. Sie lebten weit weg von Rom, aber sollten so leben wie Römer leben, mit dieser Kultur, mit diesem Miteinander. Und Jesus nennt seine Jünger auch Apostel. Er hätte sie auch irgendwie anders nennen können, Propheten oder Könige oder Fürsten. Er nennt sie Apostel, weil er damit zeigen will, auch ihr seid Gesandte. Nicht des römischen Reiches, sondern des himmlischen Reiches. Und ihr seid hier auf der Erde und sollt den Menschen als Vorbilder deutlich machen, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und Jesus bildet 12 Jünger aus als Apostel, als Gesandte des Reiches Gottes. Und die sollten in der Menschheit über die ganze Welt diese Kultur freisetzen. Und wir haben die Aufgabe, das auch hier in Wolfsburg zu tun. Diese Botschaft des Reiches Gottes zu verkünden und vorzuleben, dass wir Frieden mit Gott haben können und machen sollen, dass wir unsere Sünden uns vergeben lassen können, dass wir keine Angst zu haben brauchen, weil Gott uns liebt und uns wiederherstellen möchte. Es ist eine gute Nachricht. Und gerade eben die Verlorenen damals, wo keine Hoffnung war im normalen Volk oder bei den Sündern, die haben Jesus so gern zugehört, weil es für sie Hoffnung gab. Die Frommen waren nicht so begeistert, wie wir sehen. Ab Vers 6. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Für die Theologen damals war das nicht korrekt, was Jesus gesagt hat, theologisch nicht ganz richtig. Dass Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Das heißt, Gott vergibt dir jetzt deine Sünden. Theologisch korrekt wäre gewesen, so wie Abraham oder Mose gebetet hätten, ich bete jetzt zu Gott für dich, dass er dir deine Sünden vergibt. Das wäre korrekt gewesen. Aber Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Das heißt, er spricht anstelle Gottes. Ja, er stellt sich Gott gleich. Und jetzt haben wir zwei Optionen. Entweder es ist die Wahrheit, Jesus ist was Besonderes, nicht nur Mensch, sondern auch Gott, oder er ist ein Gotteslästerer. Und deswegen hier der Vorwurf von den Frommen, weil Jesus konnte nicht Gott sein in ihren Augen. Gott ist ja nur einer, der lässt sich nicht herab, um hier in Sandalen, im Staub Galiläas herumzuwandeln. Es ist Gotteslästerung. Aber Jesus erwidert, ab Vers 8. Jesus hat in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen, fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Und alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Was ist schwerer, zu einem Gelähmten zu sagen, nimm deine Matte und geh, oder dir sind deine Sünden zu vergeben? Ich weiß es auch nicht. Es ist auf jeden Fall leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, weil niemand kann es nachprüfen. Wenn man sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh, und er tut es nicht, dann hat man ein Problem. Das andere kann man leicht sagen. Für Jesus ist, denke ich, beides gleich leicht oder schwer, weil damit er uns die Sünden vergeben kann, musste er dann ans Kreuz gehen und für uns sterben. Aber für Jesus ist es eben gleich. So wie er, weil er Gott ist und für uns gestorben ist, die Sünden vergeben kann, kann er auch zu dem Gelähmten sprechen, nimm deine Matte, steh auf und geh umher. Und damit wir erkennen, Jesus kann uns wirklich die Sünden vergeben, er kann diese Beziehung zu Gott wiederherstellen, tut Jesus diese ganzen Heilungswunder, damit wir sehen, er kann alles und es ist für ihn das Gleiche. Er kann und möchte uns wiederherstellen. Im Geist, im Zentrum, in unserer Seele, in unseren Beziehungen und bis hin zu unserem Körper. Und so macht er das. Er spricht ein Wort und daraufhin wird dieser Gelähmte gesund. Die Sünden sind ihm vergeben, die Angst vor Gottes Gericht ist von ihm genommen. Er weiß, er hat immer noch einen liebenden Vater und er kann aufstehen und sein Leben wieder in Angriff nehmen. Und ich liebe diesen Schlusssatz, wo es heißt, sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Und das wünsche ich mir auch hier für uns heute in Wolfsburg, dass hier Menschen kommen, dass wir zu diesen Menschen gehören, wo wir Gott loben und preisen und auch sagen, sowas haben wir noch nie erlebt, was hier passiert. Und ich glaube, es geht weiter. Und Jesus sagt, seine Nachfolger werden noch größere Dinge tun als er. Auch wir dürfen Sachen erleben, die wir noch nicht erlebt haben. Vielleicht auch Sachen, von denen wir noch nicht gelesen oder gehört haben. Die Botschaft von Jesus ist, er möchte dich wiederherstellen. Es gibt Frieden für dich. Mit dem Vater im Himmel, er möchte Frieden in dir schenken und Heilung an Leib, Seele und Geist. Und darüber wollen wir jetzt Gott loben und preisen, dass wir so einen guten Vater im Himmel haben. Amen.